Hallo, hier ist Radio Zwischenraum auf Radio Blaue. Wir senden alle 14 Tage dienstags um 18 Uhr.
Hallo da draußen. Hier ist wieder Thorsten Kellner. Es ist 18 Uhr, Zeit für Radio Zwischenraum hier bei Radio Blau, dem freien Radio in Leipzig. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Freue ich mich heute. Ja, wollen wir mal einen Blick werfen in die äthiopische Community hier in Leipzig und dabei helfen wird uns eine zentrale Figur, Shemsu Sultan. Shemsu ist Mitglied des Migrantenbeirats, ist Vereinsgründer und schon ganz lange hier in Leipzig und darüber haben wir gesprochen vor der Sendung und ich würde vorschlagen, wir legen gleich los, weil Shemsu hat ganz, ganz viel zu erzählen. Und ja, darauf freue ich mich jetzt schon und ich hoffe, ihr auch. Ja, hören wir mal, was Shemsu zu berichten hat. Also, viel Spaß.
Ich bin heute nicht alleine. Heute habe ich Besuch bekommen von einem ganz spannenden Gast, wie ich finde. Shemsu Sultan ist hier. Shemsu ist ein sehr engagierter Mensch hier in Leipzig, der in verschiedenen Funktionen hier tätig ist. Und ich freue mich total, dass er heute hier für ein Gespräch zu mir gekommen ist. Shemsu, bevor wir loslegen, wir wollen heute so ein bisschen über dich sprechen, über dein Engagement hier, dein Verein, dein Engagement auf politischer Ebene hier und auch ein bisschen über die Situation von Migrantenorganisationen hier in Leipzig. Shemsu, wollen wir dich erstmal so ein bisschen kennenlernen, Shemsu? Du bist aus Äthiopien nach Leipzig gekommen. Wann war das eigentlich?
Ich freue mich auch, dass ich diese Gelegenheit und diese Möglichkeit habe und diese Einladung von dir gekriegt habe, Thorsten. Wie gesagt, mein Name ist Shemsu Sultan und bin gebürtiger Äthiopier. Ich bin 1985 als 18-Jähriger in die DDR gekommen. Damals war Äthiopien einer dieser sozialistischen Länder, wo Solidarität großgeschrieben wurde. Und man durfte, wenn man das Abitur mit sehr gut abgeschlossen hatte, durfte man im Ausland studieren. Und diese Länder waren natürlich die damalige RGW-Länder, also die sozialistischen Länder. Und ich bin in die DDR gekommen, 1985, und ein Jahr deutsche Sprache. Und ich sollte Medizin studieren. Damals wollte ich auch Medizin studieren. Und das war als Studienaustausch sozusagen in die DDR. Und ein Jahr waren wir in Glauchau. Da haben wir die Sprache gelernt, ein Jahr. Damals nannte man das Deutsch intensiv. Und die Lehrerinnen oder die Lehrer, die waren engagiert, dass sie uns in einem Jahr die Sprache so weit beigebracht haben, dass wir an der Karl-Marx-Universität damals in Leipzig Medizin studieren durften. Und das ist der Eingang zu DDR, sozusagen.
Ja, toll, dann habe ich hier sogar einen richtigen Zeitzeugen sitzen. Du kennst tatsächlich noch beide deutsche Staaten und vor allem Leipzig auch in beiden Kontexten. Jetzt sitzen wir hier. Über 35 Jahre später, so ist schon ein bisschen verrückt, ne? Hat sich ja viel, viel getan in der Zeit. Shemsu, du hast eben erzählt, du hast Medizin studiert. Ich habe so ein bisschen Recherche gemacht, ein bisschen gegoogelt. Und da habe ich auch einen Eintrag gefunden, wo du als Poet bezeichnet wirst. Ja, Shemsu, welche Rolle spielt denn Literatur in deinem Leben eigentlich?
Ich weiß nicht, ob ich diesen Namen wirklich verdiene. Ich habe, das Medizinstudium war nicht für mich vom Anfang an. Aber damals, zu DDR-Zeit, war es so, dass wir so delegiert waren, wenn man so will. Ne? Man musste oder man sollte das studieren, wofür man eingeplant war. Und das war auch gut so. Also das war gar nicht dagegen zu sagen. Aber wenn es einen trifft, so wie mich, der nicht liegt, gab es keine Möglichkeit zu wechseln. Also man konnte nicht was anderes machen. Weil damals das Studium mit dem Aufenthalt gekoppelt war. Und wenn man das nicht studiert hat, war der Aufenthalt auch gleich beendet. So, also habe ich bis zur Wende habe ich studiert und habe ich mitgemacht und nach der Wende war dann so, dass ich was anderes machen konnte und habe ich dann das gemacht, was mich Spaß gemacht hat. Und das war mit Leuten irgendwas zu machen. Und wie der Zufall so will, habe ich dann irgendeine Aufgabe gefunden oder gekriegt, nämlich auf Mittelaltermärkte irgendwas zu verkaufen. Also, und ich war in der Gastronomie, bei Heureka Gastro nennt sich das, oder Heureka Markt Gastronomie. Da habe ich dann beispielsweise auf Weihnachtsmärkte oder Stadtfeste in Leipzig vor allem und in Dresden meine Märkte gemacht, beziehungsweise dann was gekocht, Pilzpfanne, Gemüsepfanne und sonstiges. Und da war dann eben, das war da ich, dieses mit Leuten umgehen, mit Worten umgehen und aber auch mit der deutschen Sprache. Also das, man hört immer von vielen, die deutsche Sprache nicht als Muttersprache haben, eine schwere Sprache ist. Und es ist auch eine schwere Sprache. Aber mir macht Spaß. Also ich liebe die Sprache und auch mit den Worten rumzuspielen. Und da habe ich dann auf dieser Märkte angefangen, Sachen zu basteln und zu erzählen, Geschichten zu erfinden. Und vielleicht ist es daher dieser Poet reingekommen. Manchmal habe ich auch für manche Zeitungen, für LVZ oder sowas, auch manche Interviews gegeben und die interessant waren. Und denke ich mal, dass es daher kommt, Poet. Aber selbst ein Buch geschrieben oder sowas habe ich noch nicht. Ich habe plus vor, demnächst wird auch fertig, die Geschichte meines Vaters weil er ein bewegtes Leben hatte und immer noch hat, werde ich mal das schreiben. Und wenn ich das geschrieben habe, dann bin ich richtig ein Poet.
Ja, schön. Das finde ich total, total spannend. Shemso, aber welche Rolle spielen Bücher in deinem Leben oder welche Autoren oder so sind vielleicht auch wichtig für dich?
Als Jugendlicher damals habe ich einiges gelesen, aber ich bin nicht der Leseratte, also da gebe ich gerne zu, aber Geschichten, vor allem Biografien oder tagtägliche Geschichten, die interessieren mich vor allem als irgendeine Fiktion oder irgendeine aber wenn man in Deutschland lebt, das ist zwangsläufig, liest man die Bücher, die alle gelesen haben, also von Goethe, von Schiller, die Zwangs, in Anführungszeichen, die Zwangsliteraturen, aber auch durch meinen Sohn. Ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 15, der wird 16, und für ihn oder mit ihm, und mit ihm habe ich so viele Kinderbücher und auch Geschichten so viel erzählt, gelesen, aber auch Geschichten erfunden. Auch mein Sohn weiß so viele Geschichten, die von mir erfunden wurden oder aber nicht auf irgendwelche Papieren gelandet sind. Und die habe ich vor, wenn ich dann irgendwann mal alt geworden bin, obwohl ich jetzt noch mittendrin stehe, da werde ich die dann auch zum Papier bringen. Das ist das Ziel.
Ja, bin ich gespannt. Shemso, ja, Geschichten, ja, du hast wahrscheinlich auch ganz viele Geschichten erlebt, ja, nicht nur in den 35 Jahren, seit du jetzt hier bist, sondern auch in der Zeit davor natürlich. Und da sind wir vielleicht auch schon bei dem Thema Engagement, weil du, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du sehr, sehr engagiert hier. Du unterstützt ganz viele Menschen bei unterschiedlichen Dingen. Wie ist das eigentlich entstanden? Ist das was sozusagen immer schon bei dir da war, oder ist das irgendwie auf dich zugekommen, vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstrichen gezwungenermaßen?
Ich würde sagen beides. Das eine ist es eben das, was mir liegt, weil also mein Wesen ausmacht. Es ist die Arbeit oder der Umgang mit Menschen. Also wenn ich auf dieser Mittelaltermärkte war, deswegen hat es mir so viel Spaß gemacht, weil ich mit Leuten so ungezwungen unterhalten konnte oder Sachen erzählen konnte und sonstiges. So, und dadurch aber, dass ich weiß, welche Probleme die Neukommlinge in dieser Gesellschaft haben, also ganz geschweige von der Sprachbarriere, welche, dass man von einer Kultur kommt. Wir betrachten immer, wir sehen immer, wenn jemand von außerhalb kommt, die Sprache, dass das größte oder die größte Barriere wäre. Es ist auch, aber auch die kulturelle, der kulturelle Unterschied, dieser Kulturschock, wenn man so will, das ist auch nicht zu vernachlässigen. Ne? So, und wenn man das dann beides hat und keine Hilfe, beziehungsweise Hilfe kriegt man schon, aber wenn man der Helfende nicht weiß, welcher Hintergrund dahinter steht, kann man nicht so helfen, wie man gerne hätte. Und deswegen habe ich zufällig, es war wirklich ein Zufall, dass ich zwei Mädchen kennengelernt habe, die auch aus Äthiopien kamen. Und die hatten einen Brief zu übersetzen, was sie vom Ausländerbehörde bekommen haben. Und ich habe sie wirklich zufällig bei McDonald's getroffen, wo sie einen dunkelhäutigen, also Äthiopier, gesucht haben, der sie übersetzen konnte. So. Und als sie mich gesehen hatten und zu mir kamen oder auf mich zukamen und erzählt hatten, es hat mir wirklich wehgetan, dass das in Leipzig leben genug Äthiopier oder Äthiopierinnen und dass man nicht so organisieren kann, dass solche Probleme, dass die Personen keine Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier kannst du mir mal dabei helfen oder damit helfen. So, und da habe ich gesagt, okay, das mache ich dann freiwillig, also ohne Zwang, beziehungsweise auch ohne Verein. So, und das habe ich über 2 Jahre gemacht und die sollten dann, und denen habe ich dann auch gesagt, gebt meine Handynummer einfach weiter, wenn es Leute gibt, die wie euch Hilfe brauchen, einfach, sie sollen mich anrufen. Und unser Treffpunkt war immer bei McDonald's, weil ich leidenschaftlicher Kaffeetrinker bin und da aber am Kaffee getroffen haben. So, und dieser Kreis ist immer größer geworden. Und dann bin ich dann einen Schritt weitergegangen, nämlich das nicht nur zu übersetzen, sondern mit denen auch als Dolmetscher dann zu den Ämtern zu gehen, ins Krankenhaus. Und man glaubt zwar kaum, aber das deutsche Beamtentum und die deutsche Bürokratie, die lebt noch. So, und deswegen bin ich immer öfter mit denen gegangen. Und da habe ich festgestellt, dass das als Einzelner immer schwierig ist, dran zu kommen oder sein Anliegen dazu bringen und sonstiges. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es besser wäre, wenn man einen Verein gründen würde und dass ich nicht als Einzelner da kämpft, sondern auch Leute zu organisieren und dann in einem Ziel reinzubringen. Und das ist uns gelungen und da sind mittlerweile unser Verein, nennt sich Betesab, was wir gegründet haben. Betesab heißt auf Äthiopisch bzw. auf Amharisch. Amharisch ist unsere Landessprache bzw. Amtssprache. Und auf Amharisch heißt es Familie. Ja, wir haben das bewusst so genannt, das Verein, damit keiner das Gefühl hat, einer ist der Helfende, der andere der Geholfene, also nicht diese Hierarchie, sondern das ist in der Familie. Der eine, wenn meine Schwester gekocht hat, habe ich dann das Brennholz von draußen mitgebracht, also so ungefähr, dass jeder für jeden da ist. Ne? So, und mittlerweile haben wir 56 Mitglieder, unser Verein. Es ist auch am Wachsen, obwohl das seit anderthalb Jahren existiert. Und da versuchen wir dann eben durch diesen Verein jeden zu erreichen, der Hilfe braucht. Aber Hilfe heißt nicht nur übersetzen oder zu Ämtern gehen, sondern aber auch bei der Integration. Beziehungsweise Integration ist kein Einbahnstraße. Ne? Da das nicht nur, dass unsere Landsleute immer verstehen, was zu machen ist oder was sie kriegen oder was sie nicht kriegen, wie sie sich so verhalten haben, sondern auch die Gesellschaft andersrum auch versteht, was haben sie denn, was machen sie denn, wie leben sie denn. Ne? Also dieser Kulturaustausch beziehungsweise dann auch diese Vorurteile abbauen zu können, ist die Basis immer, wenn man offen darüber spricht beziehungsweise auch die Möglichkeit gibt, den Leuten zu zeigen, wenn einer beispielsweise spät kam zu einer Arztbesprechung, ne, das ist, was ich immer als lustig fand am Anfang, aber irgendwann mal wirklich auch mich damit auseinandergesetzt habe und auch vielleicht als Lehrer für viele vielleicht hilfreich ist, nämlich Bei uns ist es so, dass wenn man einen Arzttermin hat um 10, das heißt, man geht davon aus, dass man um 10 nicht rankommt, so, weil die Knappheit des Kranken, der Krankenhäuser und der Ärzte so viel verlangen, dass das unangemeldet so viel kommen, so viele Patienten da sind und dass der Arzt ihm unmöglich ist, diesen Termin Punkt um 10 zu machen. Also man geht 10:30 oder man geht um 10 hin, aber man wartet, bis man dran ist. Also diese Terminvereinbarung ist es nicht auf Stein gemeißelt. Ne? So, und wenn man mit dieser Kultur aufgewachsen ist oder mit diesen Gegebenheiten kommt und man hat hier einen Termin um 9 bei Kinderarzt, man geht dann manchmal 9:30 hin und sagt, ja, ich werde sowieso ein bisschen warten müssen, also es wäre doch kein Problem. So, und diese Geflogenheit, dass man auf die eine Seite den Hilfe der Gesellschaft zu erklären, aber auf der anderen Seite aber auch unseren Leuten richtig begreiflich zu machen, es ist nicht so. Ne? Das sind diese beide Wege und das sollte man von beiden Perspektiven und von beiden Seiten beleuchten. Und das machen wir durch unser Verein, auf die eine Seite auch den Kindern beizubringen, zu zeigen, wie sie sich so verhalten haben oder welche Geflogenheiten man worauf man achten soll, aber auf der anderen Seite auch in der Schule beispielsweise mit der Klassenlehrerin so zu erklären, warum das Kind beispielsweise oder die Eltern bei Elternabend dies oder jenes gemacht haben. Und ich bin wirklich, es ist mühsam, aber wenn man dann das Resultat sieht, man kriegt Kraft.
Also man merkt schon, du bist fest integriert hier in die äthiopische Community und du bist ja nun auch jemand, der da eine gewisse Entwicklung oder eine gewisse Historie jetzt auch schon mitbekommen hat und verfolgt hat. Damals, als du hier nach Leipzig gekommen bist, damals 85, noch zu DDR-Zeiten, war ja wahrscheinlich die äthiopische Community hier eine andere, als sie heute ist. Und es gab ja auch andere Gründe, hierher zu kommen und auch andere Möglichkeiten. Wie war das damals und wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
Interessant, wirklich interessant, die Geschichte. Zu DDR-Zeit waren in Leipzig aus Äthiopien. Damals gehörte auch Eritrea auch zu Äthiopien, also der Wahrheitshalbe. Wir haben alle, fast alle studiert. Ne? Und ein großer Teil war Medizin, Landwirtschaft, Veterinärmedizin und Betriebswirtschaft. Und wir sind ausnahmslos im Internat einquartiert, in der Tarotstraße 18. Oktober oder in der Arnonitschestraße in Lösnisch. So, das heißt, wir waren unter uns, aber nicht nur wir, sondern auch die aus anderen sozialistischen Ländern dann in die DDR gekommen waren und mit uns studiert hatten. Und wir waren unter uns und es wurde rundum uns gekümmert. Wortwörtlich. Das heißt, selbst unser Bettwäsche im Internat haben wir nicht selber gewaschen, sondern einmal in der Woche gewechselt. So, wenn wir unser Stipendium gekriegt hatten, damals war es, wenn man keine Leistungsprämie gekriegt hatte, war 320 Ostmark. Und da war die Miete schon abgezogen, die Versicherung war schon abgezogen. Also die 320 Euro haben wir dann gekriegt. Wir haben uns um nichts kümmern müssen, um dieses selbstständiges Leben, was man heutzutage führen muss. So. Ob wir in den Studentenclub gegangen sind oder in die Deutsche Bücherei damals gelernt haben oder sonstiges, wir waren unter uns. Und diese Integration mit der damaligen Leipziger Gesellschaft war begrenzt, weil der Kontakt hat sich wirklich entweder beim Einkaufen oder in der Diskothek oder im Studium begrenzt. Und wenn man eine Freundin hatte, eine deutsche Freundin, zum Beispiel ich hatte eine damals, war so, dass man dann nur so dann in die deutsche Gesellschaft reingekommen ist. Ne? So, und was man damals nicht durfte, war, dass man vom Internat einfach auszieht und irgendwo in eine Wohnung Das ging ja nicht. Es ging ja auch nicht, was viele nicht wussten. Als Ausländer durfte man auch keine Deutsche heiraten. Und wenn ja, dann musste sie unterschreiben, dass sie mit demjenigen die DDR verlassen muss. Sie musste dann unterschreiben. So, weil man das nicht wollte, durch heiraten oder durch eine Beziehung, dass die Ausländer jenseits, wenn die mit dem Studium fertig sind, hier bleiben können oder dürfen. So, damit hat man das geblockt. Und aber ansonsten, die Erinnerung, die ich hatte zu DDR-Zeit, war positiv, im großen Teil. Es gab natürlich vieles auch, dass ich meinem Studium nicht wechseln konnte oder ins Ausland verreisen durfte. Das ist wie genau die für die DDR-Bürger verboten war. Das hat alles, haben wir hingenommen, aber das Soziale, diese Existenzangst oder Bedrohung, dass man Angst davor hat, mit der Straßenbahn beispielsweise nach Grünau zu fahren oder sonstiges zu fahren, was nach der Wende ab Anfang der 90er wirklich im Alltag war oder in der Tagesordnung war. Das war alles nicht da. Also und wenn man unterwegs war und wenn man jemanden fragen musste, wo diese Straße oder jene Straße liegt, man ist wirklich offener und auch freundlicher erklärt worden. Jetzt überlege ich wirklich manchmal in manchen Dörfern zwei, dreimal, ob ich den frage oder lieber doch nicht, lieber die. Ja, und manchmal kriegt man auch einen Gesichtsausdruck, wo man sagt, dann verlaufe ich mich lieber. Ja, so, und das alles war nicht. Aber kurz nach der Wende hat sich die Situation so geändert, also nicht nur für mich, sondern für viele, dass vielleicht in vielen auch in Erinnerung an Anfang 90, 91, also es war nicht nur Hoyerswerda oder Lichtenhagen in Rostock, sondern auch in Leipzig war auch so, auch die Bekannten oder die Freunde, die man als Freunde betrachtet hatte oder wo man sich wohl gefühlt hatte, hat sich alles auf einmal geändert. Und das war wirklich eine Zeit für viele, wo man sich wirklich überlegt hatte, will ich denn hier bleiben oder nicht? Weil bis dahin hat man sich wohl gefühlt und man dachte, man ist ein Teil dieser Stadt. Aber das war schwere Zeit bis 94, 95. Und dann hat sich langsam abgeklungen. Aber ich glaube auch, der Alltag des Rassismus, was heutzutage in aller Munde ist, habe ich, glaube ich, auch damals dieser Boden, wie man erntet, was man gesät hat. Und damals hat man leicht oder kaum hingeguckt und diese oft besagte Zivilcourage, die war nicht da, bei vielen.
Shemso, ja, das heißt ja, du bist sozusagen mit einem ganz anderen Gefühl hier gestartet, als es jetzt für viele andere Äthiopierinnen heutzutage der Fall ist, die jetzt in der Gegenwart nach Leipzig kommen. Und ja, wir alle wissen ja, wie problematisch die Situation auch ja gerade hier in Sachsen ist, wenn wir jetzt mal hier bleiben. Es gibt hier einfach große Probleme mit Fremdenfeindlichkeit, mit Rassismus. Und das ist nicht erst durch die AfD salonfähiger geworden und wir ja müssen alle damit umgehen, gerade aber natürlich du ganz anders als ich es beispielsweise muss. Aber wenn du jetzt mal über die äthiopische Community jetzt hier in Leipzig nachdenkst, so wie sieht die eigentlich aus, wie groß ist die und mit welchen Problemen haben die gerade eigentlich so zu kämpfen?
Ja, die Community wird immer größer, Gott sei Dank. Du hast recht. Als wir damals gekommen sind, haben wir alle, wir waren privilegiert, kann man nicht anders sagen, weil wir durften in die Schule gehen in Äthiopien, wir haben Abitur gemacht, man hat uns ein Passport ausgestellt und unsere Reise war organisiert und als wir hier kamen, ein Studienplatz war gesichert und ein Bleiber im Internat, sei es wie es war, aber man hat sich um nichts gekümmert. Das ist eine andere Basis als die meisten, die jetzt kommen oder jetzt gekommen sind oder das immer nur am Kommen sind. Nämlich die meisten kommen da als, sie betrachten sich nicht nur, das ist, was viele denken, dass derjenige, der kommt, der hier kommt, sein Leben verändern will. Das auch. Aber im Hintergrund ist es, da sind mindestens 7-8-köpfige Familien, die zu Hause auf ihn warten. Manche Familien verkaufen ihr Haben und ihr Haus, damit er mit den Schleusern oder wie auch immer über Flugzeuge und legal mit einem Passport oder mit Schleusern über Sudan, Libyen, über Mittelmeer, dann in Italien oder Spanien und dann in Deutschland anzukommen. Weil die ganze Hoffnung der Familie auf diese Person gelegt wird. So, und er kommt, er nimmt alles auf sich, nicht für sein Leben. Sein Leben ist es, jetzt sind es meistens zwei Brötchen, die wir zu Hause essen. Und dann bist du satt und dann schläfst du. Am nächsten Tag geht das Gesamte von vorne los. Also es geht nicht um das Leben Einzelner, sondern viele, hängt viel bei vielen eben dieser Familie. Und das heißt aber auch nicht nur die Eltern. Familie heißt es auch meine Schwester, meine Cousine, meine Cousin, mein Neffe, das gehören alles zur Familie. Ne? Wenn ich jetzt Urlaub mache nach Äthiopien, dann nehme ich Geschenke mit für Familie. Da sind zwei Koffer, weil die Neffen, die Cousinen, die Cousins, das Ganze ist eine Familie. So. Und wenn sie dann hier gekommen sind und sie nehmen alles auf sich, auch diese das ist ein Todeskommando, wenn man so will, dass man auf einem kleinen Boot mit 50, 60 Leuten Mittelmeer überqueren, ohne mit ungewisser Zukunft. Aber die kommen hierher mit der Hoffnung, dass sie hier irgendwas machen und auf eigene Beine zu stehen und die Familie zu unterstützen. Die Familie muss unterstützt werden, weil die Kinder, die dort sind, die müssen in die Schule gehen und lernen und eine Bildung kriegen. Wenn sie das nicht machen, dann wird das Gleiche, wird zwar versetzt zeitlich, aber passiert das Gleiche. So, und wenn die deutsche Gesellschaft und auch die deutsche Regierung, auch die Deutschen, also mich eingeschlossen, wenn wir wollen, dass dieses Elend ein Ende haben soll, das Beste, was wir machen können, ist eben die Ursache bekämpfen. Die Ursache ist Elend. Elend heißt nicht, dass man nur Hunger hat. Wenn du in der Familie 6, 7Heranwachsende hast und die haben aber keine Perspektive. Und als Vater oder auch als Mutter siehst du die wachsen und weißt du ganz genau, sie werden nichts haben. Sie haben keine Perspektive. Das ist nur logisch, dass man sagt, hier, such mal dein Glück woanders. Es ist doch nicht lange her, dass die DDR-Bürger, obwohl man auch einiges hatte, trotzdem über die Mauer oder illegal über Botschaften in der Tschechei und Ungarn, das hat doch die Wende herangebracht. Weil wenn keine Perspektive da ist, es ist in unserer Natur, dass man weitergeht. So, und wenn wir das nicht wollen, wenn wir wollen, dass alle dort sich wohlfühlen und dort bleiben sollen, dann müssen wir die Ursache bekämpfen. Die Ursache bekämpfen heißt zum einen dort, aber zum anderen auch die hier angekommen sind, wenn sie einmal da sind. Ich sehe es nicht ein, wieso ein 22-jähriger Kerl aus Äthiopien, gut gebaut und muskulös, 4 Jahre lang im Camp leben soll und kriegt Unterstützung von der Stadt, statt ihm einfach eine Arbeitserlaubnis zu geben und zu sagen, du such dir mal einen Job und mach mal was. So, und dann wurde er erstmal integriert, weil die Sprache mit der Arbeit zu tun hat, zum einen. Zum anderen und kann er das unterstützen, die Familie, dass sie dort eben die Ursache bekämpfen. Aber zum anderen, er wird auch diese Gesellschaft unterstützen, indem er auch seine Steuer bezahlt. So, und das war 2015, 16 der Grund, warum ich mich umso mehr engagieren wollte, weil egal in welchem Kampf reingeht, da sieht man Jugendliche, heranwachsende Männer und Frauen, 24 Stunden sitzen sie im Camp und warten, dass sie 3 Mahlzeiten kriegen. Und abgesehen davon, dass das Essen wirklich scheußlich war, aber das ist eine andere Geschichte. So, und wenn wir aber nicht dieser Problematik so annehmen und auch dafür eine Lösung finden. Es ist nicht, damit getan, wenn man sagt, wie machen wir die Grenze zu. Die Grenze kann man nicht zumachen, Gott sei Dank. Damit die Grenze nicht zu wird, haben so viele DDR-Bürger auch ihr Leben verloren, damit die Grenze geöffnet wird. So, und man muss die Problematik anders bekämpfen, indem man einfach sagt, okay, welche Probleme haben diejenigen, die hier sind, aber welche Lösung können wir dann anbieten, damit es überhaupt nicht so weit kommt. Ne? So, und die Äthiopier, die hier jetzt sind, die meisten, eigentlich fast alle, werden mit einem konfrontiert. Also sie beantragen Asyl. Das Asylverfahren, die deutsche Bürokratie ist ja da. Es ist nicht so einfach, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das Asylverfahren läuft. Solange das Asylverfahren läuft, heißt, jeder Ausländer kriegt eine Aufenthaltsgestattung, nennt sich das. Also, weil das erzähle ich, weil die meisten sich vielleicht nicht damit auseinandergesetzt haben und wissen. So, Aufenthaltsgestattung heißt, demjenigen ist gestattet, in dem Kreis oder in dem Dorf oder in der Stadt zu bleiben, solange sein Asylverfahren läuft. Bis er eine Absage oder eine Anerkennung kriegt. In dieser Zeit darf er im Camp leben, also wohnen. Im Camp heißt, da sind die meisten, da sind unterschiedliche. Und die zwei, drei, die ich kenne, ist, da sind 4 bis 6 Bettzimmer. So, da wohnen auch die Mutti, die aus Syrien, also die muslimische Mutti, die aus Syrien kommt, die einen anderen Umgang mit sich und mit ihrem Mitmenschen hat, wohnt im Nebenhaus, in der Nebenwohnung, 6 Männer, die aus Nigeria, aus Äthiopien und aus Eritrea und sonstiges kommen. So, das müssen die machen, weil das keine Möglichkeit da ist. Verstehe ich? Ich hätte zwar eine andere Lösung, aber das ist eine andere Geschichte. So, wenn sie dann aber nicht eine Übergangszeit ist, 2 Monate, 3 Monate, bis der Aufenthalt entschieden ist, sondern über 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Es gibt Leute, die nur 6 Jahre seit 2015 genau so dort leben, wo sie sind. So, und wenn man dann aber auch sieht, wie viel kostet denn diese Unterkunft? Ich habe eine Liste bekommen vom Sozialamt, weil ich für jemanden anderen da war und irgendwie gefragt hatte, das kostet 430 Euro pro Bett. Also nicht pro Zimmer, sondern pro Bett. Das heißt, wer auch immer diese Camp leitet oder gebaut hat, irgendjemand kriegt für ein 6-Bett-Zimmer, Zimmer, wirklich. Und die haben eine gemeinsame Küche und gemeinsame Toilette auf dem Gang. Also das sind für 8 Zimmer, wenn ich richtig geguckt hatte. So, das heißt, für ein Zimmer kriegt irgendjemand 6 mal 430 Euro. So, ich bin manchmal gut. Das ist das Rassement. Das sind 2580 Euro für ein Zimmer. So, und dieses Geld wird von der Stadt bezahlt. Aber auf der anderen Seite sagt Jobcenter, wenn ein Ausländer eine Wohnung haben will oder darf, nachdem er eben Anerkennung gekriegt hat, darf er eine Wohnung kriegen bis Warmmiete bis 320 Euro. So, also man freut sich, dass man diese Möglichkeit hat, man sucht eine Wohnung und die Wohnung kostet 320 Euro, darf nicht mehr kosten und es darf auch nicht größer sein als 46 Euro, wenn der Stadt bezahlen soll. So, aber wenn man diese Wohnung gekriegt hat, bei LWB beispielsweise, kriegt man die Wohnung nicht, weil man als Asylsuchender bzw. Anerkannte, nicht Asylsuchender, als Asylsuchender darf man keine Wohnung suchen. Darf man nicht. Aber als anerkannter Asyl, der einen Aufenthaltstitel hat, muss sich erstmal bei LWB eintragen lassen und wartet, bis er dran ist. Obwohl ich aber online reingehen kann und die Wohnungen sehen kann, die diese Kriterien erfüllen. So, und die Begründung, die wir gekriegt hatten, war, das ist deswegen, damit es kein Ghettoisierung stattfindet, dass das LWB entscheidet, wer geht wohin. Hätte ich gar nicht dagegen. Wenn das zeitnah passiert, solange die Wohnungen frei sind, soll man geben. Aber die Stadt nimmt das in Kauf, lieber 430 Euro pro Person für ein Zimmer, 2580 Euro bezahlen, als für 320 Euro für einen anerkannten Asylbewerber eine Wohnung anzubieten, die sowieso da ist. Ich habe die gleiche Wohnung, die für eine Asyl, für eine vom Jobcenter abgelehnt wurde, habe ich für eine, ein Mädchen gekriegt, die einen Job hat und selber da gemietet hat. So, und diese vermeidende Ghettoisierung hat die Folge, dass solange sie keine Wohnung gekriegt haben, bleiben sie im Camp. Das ist eine schlimmere Ghettoisierung als das. Und dass das unmenschlich ist, davon braucht man nicht zu reden.
Ja, Cem, so Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist ein großes Thema hier und immer noch sehr problematisch. Und ja, da läuft ganz viel falsch. Ich würde jetzt wir machen eine kleine Musikpause. Und danach würde ich gerne einfach noch ein bisschen mehr mit dir darüber sprechen, wie dein Engagement hier aussieht und wie du Menschen hilfst, ja, eine Perspektive hier zu entwickeln und aufzubauen. Und auch darüber, wie leicht oder wie schwierig es eigentlich ist, hier einen Verein oder eine Migrantenorganisation in Leipzig zu gründen. Also wir hören uns gleich wieder nach einem Song. Bis gleich. Ja, wir sind zurück hier bei Radio Zwischenraum. Mein Gast heute, Cemsu Sultan. Und wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, wie die Situation für die äthiopische Community ist in Leipzig und auch wie die Situation für Cemsu als Teil dieser Community und auch Teil der Leipziger Gesellschaft hier sich so entwickelt hat in den letzten 35 Jahren. Und ja, wir haben es schon angedeutet oder angesprochen, dass Cemsu einen Verein gegründet hat hier in Leipzig auf Amharisch. Ja. Und genau, die deutsche Übersetzung ist Familie. Und ja, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie das eigentlich so ist, hier einen Verein zu gründen.
Ja, unser Verein, es ist nochmal, es heißt Betasab und übersetzt Familie. Und wir wollten am Anfang, ich wollte mit einem Freund bzw. ein paar Freunden, wir saßen zusammen und haben uns gesagt, Einzelkämpfer, es bringt zwar was, aber wenn wir gemeinsam sind, erreichen wir viel. Aber nicht nur was Behördengänge betrifft, sondern aber auch für die Äthiopier einfach dieses Gefühl zu geben, die Neukommlinge, auch die Kinder, dass sie mit ihrer Kultur und mit ihrer Geschichte nicht alleine sind. Und der Leipziger Gesellschaft wollten wir auch, aber auf der anderen Seite auch diese Möglichkeit geben, uns kennenzulernen. Ne? Weil die meisten Vorurteile entstehen durch Unwissenheit und durch Distanz. Und wir wollten, dass man uns kennt, aber dass wir auch die anderen kennen. Und diesen Austausch wollten wir fordern. Und ich habe mehrere wirklich tatkräftige Mitstreiter. Aber einen muss ich herausheben, das ist mein bester Freund Anton Mamo. Und mit ihm, ich bin der Vorsitzende des Vereins und er ist der Zweitvorsitzende. Und wir haben uns gesagt, wenn wir einen Verein gründen, soll nicht nur ein Verein, dass man sich zusammentrifft und irgendwie über ihre Probleme redet, sondern ein gemeinnütziges Verein, dass wir auch nicht nur für hier, sondern auch für zu Hause die Ursache zu bekämpfen und auch dieser Gesellschaft, die uns viel, viel mehr gegeben hat, als ich jemals zurückgeben konnte, der Leipziger Gesellschaft, das muss ich wirklich sagen, auch zu geben, da diese Kulturbereicherung und auch die Vielfalt und die Art der Bereicherung zu fordern. Und es war wirklich eine harte Arbeit, bis wir diesen Verein gegründet hatten. Wir wussten nicht, dass man, wo man sich melden sollte, und alles, was wir erreicht haben, haben wir wirklich mit allein Kampf erreicht. Und deswegen muss ich nochmal, selbst wenn es komisch klingt, meinem Freund Anton Mamo nochmal dafür bedanken, dass er mit mir wirklich den ganzen Weg gegangen ist. Aber nachdem wir den Verein gegründet haben, kam so viel Unterstützung vom Referat der Migrantenorganisation der Stadt Leipzig, vor allem, da muss ich auch jemanden, die sind alle engagiert, ich weiß es auch, und man darf nicht jemanden rausnehmen, aber ich tue es trotzdem, ich kann nicht anders. Frau Silvia Gösel, die hat uns wirklich mit allem unterstützt oder unterstützt sie uns immer noch. Und da hat man dann gesehen, dass man nicht alleine ist. Und da bin ich dann, deswegen bin ich dann auch, mein Engagement ist nicht nur für meinen Verein, sondern auch in diesen Migrantenorganisationen, dass man sieht, dass man vieles lernt, auch die Fehler, die man gemacht hat oder die Schwierigkeiten und die Komplikationen, die man durchmachen musste, dass den anderen auch leichter wird und aber auch tauscht, auch dass man auch nicht alles persönlich nimmt, ne? Weil das meiste, was man, diese Ablehnungen, es ist auch manchmal nicht persönlich gebunden, sondern es ist institutionelle Rassismus, wenn man so will, oder Problematik. Und da kann man dann nur gemeinsam kämpfen, indem man die Erfahrungen austauscht. So, und da, deswegen engagiere ich mich auch dort, soweit ich kann. Neben Arbeit und Privatleben und Familienleben, wenn es sich ergibt. Deswegen ist es auch, weil es mir auch nicht gereicht hat, habe ich mich wählen lassen, beziehungsweise habe ich mich beworben, im Migrantenbeirat einzutreten. Und im Migrantenbeirat ist es dann auch als Brückenbauer zwischen hier lebenden Migrantenorganisationen und Stadt Leipzig, also die als Sprachrohr, wenn man so will, auch die Problematik genau dorthin zu bringen, wo eine Lösung gefunden wird. So, und da engagiere ich mich, aber ich muss auch leider zugeben, der Tag hat nicht nur 24 Stunden und das reicht manchmal nicht für alles Engagement, aber man gibt sich Mühe, und überall dabei zu sein und zu helfen.
Şemsu, du hast schon die Unterstützung angesprochen vom Referat, von anderen Trägern auch. Wie schätzt du diese Entwicklung jetzt hier gerade so in Leipzig ein? Verändert? Wie hat sich das verändert? Ist es auf einem guten Weg? Wie ist so dein persönlicher Eindruck?
Mein persönlicher Eindruck ist, es ist nie genug. Also man kann sich nicht genug engagieren, weil die Probleme, die werden immer mehr. Weil die allein von, wenn ich von meiner Community spreche, die als sie gekommen sind, die Neukommlinge, die hatten ein anderes Problem als zwei, drei Jahre später, weil manche haben ihr liebes Glück gefunden und Kinder gekriegt. Und wenn man Kinder hat, ist es eine andere Problematik, eine neue Situation, als was man vor zwei, drei Jahren, wogegen man gekämpft hat. Und wenn die Kinder in die Schule gegangen sind oder vom Kindergarten eingeschult sind oder von der Schule, von der Grundschule ins Gymnasium, woanders hinkommen. Aber auch durch die Zeit ändert sich auch die Perspektive beziehungsweise auch die Ansprüche, die jeder an sich gestellt hat. Und wenn die Ansprüche wachsen, wachsen auch die Probleme mit. So, daher ist es, man kann sich nicht genug engagieren oder genug kämpfen. Und deswegen bin ich froh, wenn ich die Entwicklung sehe, dass vor 3-4 Jahren, welche Probleme da waren oder wie viele Unterstützung man gekriegt hätte und wie viel Unterstützung man heute kriegt. Also die Entwicklung, die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Das Tempo ist es eben, einen bekannten Physiker zu zitieren, es ist relativ. Das Tempo ist relativ. Es kommt immer darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Ja, also mir kann es nicht schnell genug sein, aber für manche ist es vielleicht auch zu schnell. Das ist aber, das ist so im Leben. Ne? Und ich freue mich aber, dass immer mehr, auch Leute wie dich, Thorsten, das sage ich auch wirklich in alle mit Freude im Herzen, Leute wie dich, die dieser Problematik ansprechen, als Plattform geben, als Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Genau das ist auch der Weg. Also man kann Aktionen machen, man kann Demonstrationen ansetteln, man kann vieles machen, aber das ist meistens, wenn das vorbei ist, ist dann vorbei. Meistens. Ne? Man hat zwar seinen Punkt angebracht, aber man kann nicht nachverfolgen, ob das was gefürchtet hat. Aber solche Unterhaltungen, solche Gespräche, solche Sachen, die man auch nachträglich bzw. nachhaltig auch dann wirklich einen Sinn machen und die Probleme ansprechen und auch die meisten, die den Alltag Rassismus nicht kennen, die kennen das. Es ist denen plus nicht bewusst geworden, beziehungsweise sie haben nicht bewusst hingeguckt. Ich gebe ein lustiges Beispiel und vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem die unsere deutsche Freunde, geht mal in euch rein und fragt euch mal, ob es sowas vorgefallen ist. Wenn nicht, guckt mal beim nächsten. Na, wenn ich als Äthiopier, als Dunkelhäutiger, komme ich irgendwo rein, irgendeine Gaststätte oder an der Straßenbahn oder im Zug. So, wir reden jetzt nicht über die ausländerfeindlich sind oder die keinen Ausländer sehen wollen, also über die rede ich nicht, sondern über diejenigen, die wie meine Schwiegereltern wirklich weltoffen sind und jeden wirklich wenn es möglich wäre, mit offenen Armen empfangen wurden. So, dann kommt derjenige zu mir und guckt mich an und er ist neugierig zu wissen, wo ich herkomme, was ich mache. So, da freut man sich, wenn man sich dann unterhalten wird. Na, er kommt und fragt, na, hallo, wie geht's und woher kommen Sie? Das ist die erste Frage, die man gestellt bekommt, was wunderschön ist. Also mittlerweile, wirklich. Am Anfang dachte ich, was geht dich das an? Aber mittlerweile sage ich, das ist Interesse. Und wenn Interesse da ist, ist es besser, Interesse da ist, als gar kein Interesse oder wenn man ignoriert wird. So, wenn ich aber dann sage, aus Äthiopien, die erste Antwort, die so kommt, ist, oder meistens, nicht immer, aber meistens ist, ich war in Kenia oder in Tansania oder in Marokko. So, am Anfang, bis ich verstanden habe, was er meint, dachte ich, naja, wieso erzählt er mir, wo er überall war? Ich habe ihn doch nicht gefragt. So, aber er sagte, ja, gut, in Kenia, ich war noch nie in Kenia. Ja, ich war in Kenia und die Leute sind toll und das ist ein schönes Land und Safari. Ich sage, ja, schön. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Das ist dieser Alltagsrassismus, dass man, wenn man richtig hört oder analysiert, ist es nicht anders als Afrikaner sind eins. Er hat zwar in der Schule gelernt, in Geografie, dass in Afrika mehr als 52 Länder gibt, die werden immer mehr. Und jedes Land hat seine eigene, mehrere Stämme und das auch selbst ein Land wie Äthiopien, wir haben über 80 verschiedene Stämme und mit eigener Sprache und unterschiedlicher Kulturen und genau das aber auch unser Elend ist, dass für Bürgerkrieg die Basis ist, weil wir nicht immer eins sind, homogen sind. Was aber auch toll ist, dass wir so diffus sind, also die divers sind. Aber für ihn ist dann in dem Moment, bin ich für ihn ein Afrikaner. Und damit hat er mich so reduziert, auch meine Person, und einen Stempel gegeben. So, als ich begriffen hatte, dass er zwar nicht mit Absicht gemacht hat, aber am Ende wirklich drauf hinausläuft. Ne? Der eine sagt, ich bin aus Tunesien. Ihr sagt ihm, ja, ich komme aus Südafrika. Ich war in Südafrika. Er sagt, ja, aber Tunesien ist im Norden, Südafrika ist im Süden. Und dazwischen sind über 10.000 Kilometer. So, wieso erzählt er mir das? Wieso hast du das gesagt? Ich habe wirklich ein paar Leute gefragt, wieso erzählst du das? Wieso hast du mir das erzählt? Ich war mir nicht bewusst, wieso? Ich war doch in Afrika. Du kommst aus Afrika. Ich sagte, aber du kommst auch aus Europa. Aber deswegen sage ich doch nicht, ich war in Schweden. So, aber als ich dann den Spitzung gedreht hatte, der mittlerweile sage ich, wenn einer mich fragt, woher kommst du aus Äthiopien? Und der sagt, ich war in Kenia, ich sage, ich war in Kanada. Und dann sagt er, ich war in Namibia, dann sage ich, ich war in Australien, obwohl ich nicht dort war. Und dann fragt er mich, ja, wieso erzählst du mir das? Ich sagte, naja, jetzt kennen wir uns so gut, dass wir uns unterhalten, wo wir überall Urlaub gemacht haben. Na? So, und dadurch habe ich wirklich ein paar Leute, die ich kenne, ein bisschen die Meinung geändert. Und solche Möglichkeiten muss man nutzen, wenn man diesen Alltagsrassismus bekämpfen will. Und das geht auch in Ämtern. Bei den Ämtern ist es meistens so, wenn man reingeht, ah ja, ihr, So, ich sage, nein, wenn einer Fehler gemacht hat, sprichst du mal den Fehler an und bestraf ihn von mir aus. Aber sagt einfach, na, ihr, wer ist ihr? Na, alle Dunkelhäutigen kommen nicht aus Äthiopien. Und alle, die aus Äthiopien kommen, sind nicht nett. Oder auch nicht nett, nicht nett. Sondern wir sind jeder individuell. Und aber wenn man das Individuum nicht anerkennen will, sondern in eine Schublade schieben will, genau das ist dann der Alltagsrassismus, den ich bekämpfen will. Und dass jeder so betrachtet und auch beurteilt wird. Aber von mir aus auch verurteilt wird. Wenn er einer geklaut hat, dann ist es ein Dieb. Also wir haben Gesetze in Deutschland, Gott sei Dank, und sollen halt im Gesetz bestraft werden. Aber es ist schlimm, wenn nur 2, 3 oder 10 das gemacht haben und wenn ich im Laden reinkomme, dass der Verkäufer oder die Verkäuferin mich persönlich beobachtet, weil sie davon ausgeht, ja, die klauen ja. Das ist Rassismus pur. So, und dagegen kämpfen wir mit unserem Verein, indem wir alle die Chance geben, sich selber, sich zu sein, wie die sind.
Shemso, ich freue mich, dass wir uns heute hier getroffen haben und du mir deine individuelle Geschichte und deine Perspektive ja ein bisschen besser verständlich machen konntest. So, wir könnten jetzt noch ganz lange weiterreden, glaube ich, und wir haben noch ganz viele Themen gar nicht angesprochen. Aber vielleicht machen wir das in der Zukunft nochmal. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diese Einblicke und für diesen Austausch, der mir auch immer ganz viel Neues eröffnet und über den ich auch immer sehr, sehr dankbar bin. Und und heute mit dir hier auch wieder eine ganz, ganz tolle, neue Türen aufgemacht habe, für mich persönlich auch und ich hoffe auch für die Leute, die zuhören. Und wünsche dir ganz viel Glück und auch Kraft, weiterhin so engagiert zu sein durch den Alltagsrassismus und die Bürokratie und aber auch alle anderen Hürden zu schlängeln. Und bin gespannt auf dein weiteres Engagement hier in Leipzig und wünsche dir alles Gute.
Ich danke dir auch. Ich danke dir wirklich, dass die Möglichkeit. Es sind so viele Themen. Manchmal will man über irgendwas reden und man geht woanders hin. Aber es ist auch gut so. Da sind die Gefühle, die man mit sich schleppt. Dass aus diesem, wenn der eine oder der andere irgendwas für sich rausgenommen hat oder sein Engagement ein bisschen verstärkt hat oder beim nächsten Mal nicht einfach wegguckt, sondern sich 2, 3 Mal fragt, bevor er jemanden irgendwas sagt. Dann sind wir ein Stückchen weiter. Und ich freue mich, dass es solche Leute gibt, wie dich, die diese Möglichkeit anbieten. Und wir können nur gemeinsam das gesamte Elend bekämpfen und eine bessere Stadt für uns und für unsere Kinder. Also das ist meine feste Überzeugung. Und ich liebe Leipzig. Und es ist eine tolle Stadt und wir werden das auch noch toller machen. Davon bin ich überzeugt. Danke.
Ja, Leute, das war's schon wieder. Das war also mein Gespräch mit Shemso Sultan und unser Einblick in die äthiopische Community. Das war Teil 1 einer Sendereihe. Nächste Woche geht's weiter mit, übernächste Woche ja erst, wir sind ja nur alle 14 Tage da, geht's weiter mit einer weiteren spannenden Person, diesmal aus der brasilianischen Community. Mehr verrate ich mal noch nicht, aber es wird mindestens genauso spannend. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Hier geht's jetzt weiter mit aktuell. Ansonsten noch der Hinweis auf meine Homepage, die Sendungshomepage www.radiozwischenraum.wordpress.com. Da könnt ihr diese Sendung und alle anderen nachhören. Und freue mich immer über Klicks dort. Also, macht euch noch einen schönen Abend, passt gut auf euch auf und mein Name ist Thorsten Kellner und wir hören uns bald wieder, hoffe ich. Bis dann.